Ich steig direkt ein. Was haben, ich nenne jetzt ein paar Namen und wenn ich den letzten Namen nenne, dann wisst ihr auch die Antwort. Was haben folgende Personen aus der Bibel gemeinsam? Sarah, Gideon, König David, Jona. Wen nehmen wir denn noch? Ach, und noch so ein paar andere. Die Liste ist nicht endlich. Und Thomas gemeinsam. Sie alle kamen so an ihre Grenzen und sie alle hatten manchmal so ihre Zweifel. Und wir kennen diese Stories ja und wir überlesen sie manchmal so schnell. Einmal kurz aufräumen. Sarah hat viel erlebt mit Gott. Gott hat zu ihrem Mann gesprochen, hat gesagt, pack alles zusammen und verlasse und ich werde. Und dann kamen die Riesenversprechungen Gottes und das haben sie gemacht und sie haben auf diesem Weg unfassbar viel erlebt. Sie haben auch viel Quatsch erlebt auf diesem Weg und auch viel Quatsch gemacht auf diesem Weg. Aber sie haben Gottes Gegenwart und Gottes Wirken immer wieder erlebt, trotz des Quatsches, den sie gemacht haben. Und dann kommen da die Engel Gottes vorbei, da kommen zwei Männer, die Gott geschickt hat, vorbei und zu sagen, ihr werdet ein Kind bekommen und sie steht in ihrem Zelt und was macht sie? Sie lacht. Gott dachte, Sarah lachte. So kann man sich das merken. Sie lacht, warum? Weil Zweifel in ihrem Herzen ist. Oder König David. König David hat unfassbar viel mit Gott erlebt. Gottes Gegenwart, Gottes Macht so sehr erlebt. Aber er hatte auch die absoluten Tiefpunkte. Psalm 22 beginnt mit: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du überhaupt? Letzte Woche haben wir von Gideon gehört. Na, also wenn Gott überhaupt mit uns ist, warum dann das alles hier? Zweifel, der sich im Herzen breit macht. Und dann kommen wir im Neuen Testament zu Thomas. Und da schauen wir jetzt mal zusammen in diese Geschichte hinein. Johannes 20 ab Vers 24. Thomas, auch Didymus genannt, also der mit diesen Tragetüchern, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Stell dir das mal bitte vor, du bist Thomas und die Leute kommen zu dir und sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und er denkt sich, was habt ihr denn genommen? Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich's nicht. 8 Tage später, 8 Tage später, auch das merken wir uns, waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Sie hatten die Türen ja verrammelt, das lesen wir davor, weil sie Angst vor den anderen Juden hatten. Also haben sie sich schön in Sicherheit gebracht. Türen zu, und entweder du klopftest und du hast, vielleicht haben sie ein Klopfzeichen miteinander ausgemacht, sodass die wussten, ah, okay, es ist sicher, die aufzumachen. Aber am besten tun wir so, als wären wir nicht hier. Und Jesus kommt in diese Situation mitten hinein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her, leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und ich möchte den letzten Abschluss auch noch mit euch lesen. Denn da schreibt Johannes, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Diese Geschichte, die habe ich als Kind immer ein bisschen gefürchtet, weil diese Geschichte für uns immer so das mahnende Beispiel war. So, Ja, kein, ja, Zweifel, keinen Raum lassen, ja, nicht irgendwie in den Unglauben kommen oder so. Und ich habe immer gedacht, ich finde, es war immer so ein bisschen unangenehm. Oh, armer Thomas, ey. Mann, Mann, Mann. Aber es kommt ja auch immer darauf an, mit welcher Brille man die Bibel liest. Und setzen wir uns doch mal die Brille Jesu auf und schauen uns die Geschichte nochmal an. Wir haben Jünger, die ja zuerst zutiefst verzweifelt waren. Jesus hatte ihnen ja alles Mögliche angekündigt und sie haben es einfach nicht kapiert. Wenn man mit der Vogelperspektive drauf guckt, kann man ja sagen, Mann, warum habt ihr es nicht kapiert? Wenn man mittendrin steckt in Situationen. Mir geht das ganz oft so, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Und das können wir ja so nicht beurteilen. Aber die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Er hat sein Sterben angekündigt und dann stirbt er und irgendwie sind alle überrascht. Und irgendwie sind sie auch erschrocken davon, bis verzweifelt. Und dann kommt auch noch dazu, dass sie massiv unter Druck gesetzt werden und bedroht werden. Umso größer die Freude, als Jesus sich ihnen offenbart. Könntest du mir ein Glas Wasser holen? Noch unbesonnen. Umso größer die Freude, als Jesus sich ihnen offenbart und sie ihm begegnen und neue Hoffnung in ihnen aufkeimt. Und Thomas war nicht dabei. Sein letzter Standpunkt war noch, Jesus hat was gesagt und es hat sich nicht erfüllt. Natürlich fällt es ihm schwer, dieses Wunder zu glauben. Aber andererseits, er hat doch so viele Wunder mit Jesus erlebt. Er hat all diese Wunder mit Jesus erlebt. Er hat all das miterlebt, was Johannes hier beschreibt in dem Johannesevangelium. Er hat erlebt, wie Menschen befreit wurden. Er hat erlebt, wie Menschen geheilt wurden. Er hat erlebt, wie Tote auferweckt wurden. Aber an dem Punkt, wo Thomas sich da gerade befindet, hat er keine Kraft mehr zu glauben, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und wisst ihr, ich möchte an dem Punkt sagen, warum habe ich diese ganzen Menschen noch mit aufgezählt? Weil wir sie immer so ein bisschen als Glaubenshelden erleben, so. Ich meine, Sarah, die Urmutter. So, ne? König David, ey, was der alles erlebt hat. Gideon, der feige Mann, der ein Kriegsheld war. So, also richtig stark. König Salomo hat massiv erlebt, wie sehr er von Gott gesegnet ist. Und dann schreibt er so ein Buch wie das Buch der Prediger. Und du liest es und denkst dir so, hat er eine depressive Phase gehabt? Ja. Ach, ist doch eh alles Wind. Ist doch eh, also, ne? Und wisst ihr, was ich glaube ist, diese ganzen Geschichten, die finden wir dort, weil sie für uns heute noch relevant sind. In letzter Zeit wurde ich immer mal wieder angesprochen, gesagt, ja, ich habe da Zweifel, ich habe da Kämpfe und der Teufel macht dies und der Teufel macht das. Ich habe diese Menschen aufgezählt, weil wir zu keinem Zeitpunkt bei ihnen finden, aber der Satan kam und setzte Zweifel in ihnen frei. Das finden wir am Anfang bei Eva, wo sie herausgefordert wird. Aber bei diesen anderen Personen erleben wir das genau nicht. Sondern wir erleben, sie sind Menschen, die mit Gott Großartiges erlebt haben und an Punkte in ihrem Leben kommen, wo sie ins Zweifeln stolpern. Und wenn du in deinem Leben an Punkte kommst, wo du ins Zweifel stolperst oder wo du dich fragst, oh, hat Gott das wirklich so gesagt? Ich erleb's ja nicht. Kann er das wirklich so gemeint haben? Dann ist das nicht zwingend der Teufel, der bei dir anklopft. Weil ich glaube, da dürfen wir uns alle eine kleine Portion Demut zusprechen. So wichtig bin ich persönlich nicht, dass er höchstpersönlich bei mir vorbeischauen würde. Er ist nicht omnipräsent. Diese Macht hat er nicht. Gott hat diese Macht. Sondern, wenn es dir manchmal so geht, dass du das Gefühl hast, oh, hat Gott das wirklich so gesagt? Und dann herzlichen Glückwunsch, du bist keine Maschine. Du bist keine künstliche Intelligenz. Du bist Mensch. Und du kannst dich dann mit diesen großen Namen einreihen. Und wenn wir an diese Geschichte zurückkommen von Thomas, der Jesus erlebt hat, der den Sohn Gottes, den Messias, den Erlöser, den Heilbringer unmittelbar erlebt hat und dennoch an den Punkt kam, wo er gesagt hat, ich kann das so gerade nicht glauben, dann fühle ich mich da so gesehen. Weil ich habe mit Jesus viele, viele wunderbare Dinge erlebt. Und dennoch komme ich immer mal wieder an den Punkt, wo ich sage, aber lasst uns mal reinschauen. Wisst ihr, was ich grandios finde? Was die Bibel uns an dem Punkt auch zeigt? Wie wir damit umgehen können. Wie wir mit diesen Sachen umgehen können. Ich habe früher gelernt, hast du Zweifel, drück's weg, glaub einfach. Ich sag euch, das funktioniert eine Weile. Eine Weile funktioniert das super. Und dann irgendwann mal beginnt das ganze Konstrukt zu kippen. Von Thomas lernen wir aber, er hat's ausgesprochen. Ich finde das enorm mutig von ihm, sich seinen Freunden entgegenzustellen, die alle überzeugt sind von wir haben den Herrn gesehen. Und er sagt nicht, wow, super. Wie schön für euch, Mensch. Sondern er sagt, ey, ich kann das so nicht glauben. Es erfordert ganz schön viel Mut, sich so zu öffnen. Aber er spricht es aus. Und was ich dann grandios finde, ist, er ist immer noch Teil ihrer Gemeinschaft. Sie sagen nicht zu ihm, dann bist du raus. Mann, Thomas, reiß dich doch ein bisschen zusammen. Glaub halt einfach. Ich weiß nicht, was sie alles zu ihm gesagt haben. Vielleicht haben sie ihn daran erinnert, was sie mit Gott alles erlebt haben. Vielleicht haben sie ihn ja daran erinnert, was sie mit Jesus erfahren durften. Da stecken wir nicht drin. Es ist ja immer nur dieses kleine, punktuelle Einblicken. Aber mich beeindruckt, er spricht seine Zweifel aus und 8 Tage später ist er immer noch Teil ihrer Gemeinschaft. Sie tragen ihn mit, weiter, trotz seiner Zweifel. Und ich möchte dich einladen und dir sagen, hey, wenn du in deinem Leben an Punkten in deinem Glauben kommst, wo du sagst, dann zu sagen, mach's nicht mit dir selber aus, sondern sprich's an. In deiner Gruppe, vielleicht in deinem Hauskreis, vielleicht im Gottesdienst, Menschen, denen du vertraust. Für diese Zeiten brauchen wir Gemeinschaft. In den Zeiten, wo ich an diesen Punkt komme zu sagen, was ist das denn? Bin ich so dankbar für Geschwister, die mich mittragen. Die nicht sagen, reiß dich zusammen. Das funktioniert bei mir nicht besonders gut. Also wenn du mich ärgern willst, sag doch, als Völke reiß dich mal ein bisschen zusammen. Niemals in der Geschichte der Menschheit hat irgendjemand sich gerne zusammengerissen. Bei der Aufforderung, sich zusammenzureißen. Sondern dieses, hey, okay, das tut mir leid, wie es dir gerade geht. Aber ich trage dich mit. Ich nehme dich mit auf diesem Weg. Und das erleben wir hier. 8 Tage später sind sie wieder zusammen. Thomas ist dabei und dann kommt Jesus. Und das ist etwas, was wir in der Geschichte übrigens immer wieder erleben. Elia war noch einer, den wir damit hätten reinsetzen können. Elia hat krasse Dinge mit Gott erlebt. Wie er alleine da stand auf dem Berg Karmel und die ganzen anderen Schweinepriester machten da ihren ganzen Bohai. Aber Gott war mit ihm. Ey, wie muss ich das angefühlt haben? Und irgendwann mal kommt er an diesen Punkt, wo seine Seele so leer gesogen ist, dass er unterm Ginsterstrauch sitzt, selber seinen einzigen Kumpan noch wegschickt und dann sagt, Gott, jetzt kannst du mich auch noch nehmen. Ich wäre lieber tot. Lest es nach, 1. Könige 19 meine ich. So viele Menschen in der Bibel, die Gutes, Fantastisches mit Gott erleben und an diesen Punkt kommen, wo ihre Seele sagt, ich kann gerade nimmer. Und ich mag gerade auch nimmer. 8 Tage später sind sie zusammen und Jesus kommt. Und Jesus taucht auf. Und das ist nämlich dieses wiederkehrende Element. Gott taucht auf. In all den Geschichten. Gott taucht auf. Thomas spricht seinen Zweifel aus. Und 8 Tage lang kämpft er mit diesem Zweifel. Wer schon mal 8 Tage mit irgendwas gekämpft hat, weiß, das kann sich anfühlen wie 8 Wochen. Ich hatte letztens erst tatsächlich so eine Woche, in der ich mit was gerungen habe. Und es hat sich für mich angefühlt, als hätte diese Woche ein Jahr lang angehalten. Hinterher war ich ein gelutschter Drops. Und so stelle ich mir das auch vor. Thomas ist mit seinen Freunden da zusammen, ist ein gelutschter Drops. Die erzählen freudenstrahlend, sie haben den Herrn gesehen und er schafft es nicht. Ich stelle mir das so frustrierend vor. Ich stelle es mir frustrierend vor, wie es manchmal auch ist. Und wir kennen alle diese Frustration. Wir haben alle Frustpunkte in unserem Leben, wo jemand anderes uns erzählt, so habe ich den Herrn erlebt. Und du kommst an den Punkt zu sagen, aber ich erlebe den so nicht. Ich erlebe das nicht. Out. Und Jesus taucht auf und das Erste, was er ihnen sagt, ist, Friede sei mit euch. Zeiten, in denen wir in Unruhe sind, Zeiten, wo Zweifel an uns nagt, wo Unglaube sich in uns breit machen möchte, sind Zeiten des Unfriedens. Und Jesus ist derjenige, der sagt, ich komme zu dir und ich bringe dir Frieden. In erster Linie bringt er nicht zwingend den Glauben wieder. Das ist nicht das Erste, was er macht, sondern das Erste, was er macht, ist, sagt, Friede sei mit euch. Deine Seele kommt erstmal wieder in den Friedezustand zurück. Dann erst wendet er sich Thomas zu und sagt, und jetzt kommst du. Und wisst ihr, was mich so beeindruckt ist? Er faltet ihn nicht zuerst zusammen, sondern er offenbart sich ihm. Er sagt nicht, Mann, Thomas, warum hast du dich nicht zusammengerissen? Was hast denn du alles mit mir erlebt? Sondern er schenkt Frieden, wendet sich ihm zu und zeigt sich ihm. Thomas darf die Erfahrung der anderen auch machen. Nicht in der gleichen Intensität sicherlich. Es ist nicht dieses Erlebnis, was eine Maria hat am Grab. Jesus offenbart sich ihm anders. Aber Jesus offenbart sich ihm. Und das sind, Thomas war ehrlich vor Gott, vor seinen Freunden. Ich kann das nicht glauben. Er hat diese Zeit der Spannung aushalten müssen. Und dann kommt Jesus rein und zeigt sich ihm. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir auch immer wieder erleben dürfen. Ich glaube, es ist etwas, was wir lernen dürfen, mit diesen herausfordernden Unruhen in uns durchaus auch umzugehen und zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, Gott hat das und das und das gesagt, aber ich kann's gerade nicht mehr glauben. Ich kann's gerade nicht mehr glauben, so lange schleppe ich das schon mit mir herum. So lange hängt diese Verheißung schon vor meiner Nase. Hey, erinnern wir uns an Sarah. Jahre hing diese Möhre als Verheißung vor ihrer Nase und sie erfüllte sich nicht. Und dann hat sie versucht, nachzuhelfen. Dann hat sie versucht, es irgendwie zu drehen. Aber es war nicht das, was von Gott kam. Stattdessen gab's Herzschmerz. Und bis heute. Und wir tendieren manchmal dazu, und so geht's mir auch. Ich versuche dann, mir es zu drehen und zu wenden, dass es halt irgendwie passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und hinterher gibt's Herzschmerz, meist bei mir, aber manchmal halt auch bei anderen. Wir kommen an diese Punkte in unserem Leben, wo wir denken, Gott hat doch was gesagt, es erfüllt sich nicht. Vielleicht hat er es nicht gesagt. Vielleicht war das nicht Gott. Vielleicht war das nicht Gottes Reden. Vielleicht spricht er gar nicht über mein Leben. Vielleicht hat er gar kein Interesse an mir. Vielleicht ist es ihm auch gerade egal, wie es mir geht. Das sind alles Gedanken, die können auftauchen. Vor allem, wenn wir durch eine Zeit der Frustration gehen oder durch eine Zeit gehen, wo wir auch auf einem hohen Level Sachen bringen. Die Leute in der Bibel haben unterschiedliche Erlebnisse, die sie in diese in diese Zweifelphase bringen, in diese Verzweiflungsphase bringen. Wir lesen die einen, die lange die Möhre vor der Nase hatten, wo es nicht passierte, und die anderen, die auf einem unfassbar hohen Level gepowert haben, bis sie an den Punkt kommen, wo sie leer sind. Beides kann zu dieser Phase führen, wo man sagt, jetzt geht nichts mehr. Hat Gott geredet? Ich weiß es nicht. Und ich fange an zu zweifeln. Und eine große Gefahr, die ich darin sehe, ist es, mit sich selbst auszumachen. Und das ist eine Gefahr, in der stehen wir besonders, wenn wir Verantwortung für Dinge übernehmen. Wenn wir uns in Gemeinde in Verantwortung begeben, wenn wir unser Leben auch ein bisschen nach außen zeigen oder so, sind solche Phasen oftmals besonders gefährlich, weil wir in der Gefahr stehen, sie mit uns ausmachen zu wollen. Und das ist so ein ganz, ganz unguter Gärpunkt. Deshalb lasst uns doch von Thomas daran erinnern, erstens, es ist völlig normal, immer wieder an solche Phasen zu kommen. Es ist völlig normal, immer wieder Punkte zu haben, wo man sagt, kann ich gerade nicht glauben, bin ich mir unsicher, ich mag nicht mehr, kann auch nicht mehr, will ich nicht. Lasst sie uns aussprechen. Lasst uns mutig sein, das rauszutragen. Lasst uns daran erinnern, dass Gott uns in Gemeinschaft gesetzt hat. Auch das ist etwas, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Vom Anfang bis zum Ende setzt Gott die Menschen immer in Gemeinschaft zueinander. Und wenn du introvertiert bist, willkommen im Club, dann ist das, bist du trotzdem Teil einer Gemeinschaft. Bist du trotzdem Teil seiner Kinder, seines Volkes. Und du musst nichts mit dir selbst ausmachen. Das Zweite ist, was wir lernen, hey, manchmal fordert Gott uns heraus, durch Zeiten zu gehen, die uns herausfordern, die uns an uns zerren, die unseren Glauben vielleicht auch echt dünn stretchen. Jesus mutet Thomas 8 Tage Wartezeit zu. Er taucht, also es ist nicht so, dass er hört, ich habe was gehört, tada, sondern 8 Tage wartet er noch. 8 Tage schlägt er sich damit rum. Sarah hat sich noch viel länger damit rumgeschlagen. Ich habe euch vorhin von der God Story erzählt, die 30 Jahre in der Mache war. 30 Jahre! Ey, in 30 Jahren bin ich immer noch ganz jung.
Ja.
30 Jahre fühlt sich aber so irre viel an. 30 Jahre auf etwas warten zu müssen. Ätzend. Manchmal mutet Gott uns eine Wartezeit zu und sein Reden ist trotzdem wahr. Und dann brauchen wir die anderen, die uns daran erinnern. Dann brauchen wir die anderen, die uns sagen, hey, solange Gott noch nichts anderes gesagt hat, gilt, was er damals gesagt hat. Solange er seine Meinung noch nicht geändert hat, gilt, was er gesagt hat. Und dann bleiben wir einfach dran und machen einfach weiter. Tut's weh? Ja, tut's weh. Es tut weh und wir hätten es gerne sofort. Ich hätte Dinge sehr gerne sofort. Ich durfte einen Artikel über Geduld schreiben. Es kam mir vor wie blanker Hohn. Aber vielleicht wollte Gott, dass ich was lerne. Es war prophetisch. Amen. Muss ich jetzt 30 Jahre warten? Jetzt glaub doch mal, Völke, dass du geduldig bist. Reiß dich mal zusammen.
Nehmen wir den Claim mit.
Genau. Nehmen wir den Claim mit. Und das Dritte ist, lass uns miteinander dieses Vertrauen dann aufbauen. Wenn du gerade das Vertrauen nicht hast, dann trage ich dich ein Stück mit und möchte für dich mitvertrauen. Das ist das, was uns zu einem Leib macht. Wenn die eine Niere nicht mehr funktioniert, haben wir das Glück, dass die andere Niere oft noch funktioniert. Wenn der eine Lungenflügel nicht gut funktioniert, dann funktioniert hoffentlich der andere noch. Oder auch zum Beispiel, dass das Herz Dinge ausgleicht. Also Jörns Herz darf ganz schön viel ausgleichen, weil seine Nase beschlossen hat, ich schnarche. So, sorry, du musst jetzt dafür herhalten, das ist jetzt... Aber das, was an dem einen Ende nicht funktioniert, wird von einem anderen aufgegriffen, damit der Gesamtorganismus am Leben bleibt. Und lasst uns immer wieder daran erinnern, wir sind ein gemeinsamer, lebendiger Organismus. Wir sind ein lebendiger Leib. Dazu hat Christus uns berufen. Das ist sein Geschenk an uns. Und wenn du gerade deine Zweifel hast, wenn du gerade deine Struggles hast, dann trage ich dich mit im Vertrauen darauf, dass wenn ich meine Zweifel habe und meine Struggle habe, du für mich da bist und sagst, hey, Gott hat noch nichts anderes gesagt, wir bleiben dran. Das ist unsere Aufgabe und das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Zuversicht. Und dann gemeinsam miteinander diese Erwartung aufbauen. Jesus kommt. Miteinander hoffen, Jesus kommt. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber er wird. Das ist das, was wir aus der Bibel lesen dürfen und lernen dürfen. Sarah hat ewig drauf gewartet, bis die Möhre endlich da war. Bei manchen geht's schneller. Thomas hat nur 8 Tage gewartet, bis Jesus auftauchte. Bei Elia ging's auch deutlich schneller. Er sagte, ich mag nicht mehr, ist eingepennt und Gott schickte ihm einen Engel. Also es gibt unterschiedliche Momente und Gott ist ganz individuell mit uns unterwegs. Aber ich möchte mich darauf verlassen, er wird auftauchen, weil er es uns versprochen hat und weil er es uns zugesagt hat. Und gerade in den Tagen, in den Zeiten, wo uns die Zweifel überrollen möchten, wo sie nach uns greifen, genau dann miteinander auszuharren und zu sagen, und wir versammeln uns miteinander und wir erwarten miteinander, dass er auftaucht. Das ist ein Geschenk. Gott schenkt uns Gemeinde. Gott schenkt uns Gemeinschaft. Und manchmal fordert selbst das uns heraus. Manchmal ist ja das unser Lernfeld. Manchmal ist das für uns auch vielleicht ein Stressfaktor oder so. Gleichzeitig ist es ein Geschenk an uns. Gott schenkt uns Gemeinde, Gott schenkt uns Gemeinschaft und macht uns gleichzeitig zum Geschenk für diese Welt. Und wenn ich mit meinen Zweifeln nicht einfach irgendwie durch Power sie wegdrücke, sondern wenn ich sie durchlebe, wenn ich damit wirklich ehrlich bin, Ehrliches vor Gott auch ausspreche, das lernen wir zum Beispiel von einem Elia. Ich mag nicht mehr. Ich habe alles für dich getan. Jetzt bin ich auch noch alleine hier. So, richtig, richtig ehrlich. Oder auch Thomas, der sagt, nee, kann ich nicht glauben. Ich glaube das erst, wenn wir das durchlebt haben, wenn wir die Frustrationsphase durchlebt haben und wenn wir dann durchleben, aber Gott ist treu und er taucht auf. Was für ein Geschenk ist das denn als Zeugnis für die Welt? Was für ein Geschenk ist das denn zu sagen, ich kenne deinen Schmerz, ich kenne deine Frustration. Been there, done that. Ich hab's erlebt und deswegen kann ich mit dir gemeinsam hinschauen. Deswegen kann ich mit dir gemeinsam diesen Schmerz anschauen. Und ich möchte uns zum Abschluss daran erinnern, bevor wir das Abendmahl einnehmen, dass es auch bei Jesus dieses Momentum gab, wo er im Garten Gethsemane ist. Und es ist nur so ein kleiner Hauch von, wo er betet und er hat literally Blut und Wasser geschwitzt. Und man weiß heute, dass das nicht einfach nur ein Sprichwort war, sondern dass es dieses Syndrom wirklich gibt. Dass unter Stress der Körper Blut zum Schweiß dazu ausschüttet. Und er hatte einen unfassbaren Stresslevel. Und er ist im Garten Gethsemane und er betet und er sagt, wenn es irgendwie möglich wäre, dann möchte ich das nicht durchlaufen müssen. Wenn es irgendwie möglich wäre. Da gibt es bei ihm auch dieses Momentum von vielleicht ein Anhauch von Zweifel an diesem Weg. Ein kleiner Anhauch davon. Und dann unterstellt er seinen Willen dem Willen des Vaters. Aber Jesus begegnet uns so persönlich nicht von oben herab, sondern den Schmerz, den du erlebst, die Frustration, die du erlebst, die hat Jesus schon längst mal durchlebt. Ist das nicht fantastisch, dass unser Gott nicht einfach nur ein Gott ist, der in der Ferne sitzt und sich anbeten lässt, sondern ein Gott ist, der sich demütig uns zuwendet. Dass er der Gott ist, der uns vormacht, wie es geht und nicht von uns erwartet, dass wir es irgendwie wissen und lernen. Er ist der Gott, der sich uns zuneigt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Und so lernen wir das von ihm. Und so begegnet er uns ganz individuell und persönlich. Und wir dürfen das dann genauso weitergeben. Und ich glaube, dass das auch manchmal der Grund ist, warum wir durch herausfordernde Zeiten gehen. Ich merke immer wieder, dass Menschen sehr berührt davon sind, wenn ich ihnen sage, hey, ich kenne deinen Schmerz. Ich habe diesen Schmerz schon mal erlebt. Aber da ist Hoffnung. Ich kenne deine Frustration, ich habe sie schon erlebt, aber da gibt's einen Retter. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du das Gefühl hast, du wirst so an die Grenzen deines Seins gebracht. Weil da gibt es jemanden, der dir Friede bringt. Es ist nicht nur Theorie. sondern nannte, wir können nur das weitergeben, was wir erlebt haben mit ihm. Und ich finde es einfach wunderbar, dass Gott uns einlädt in diese Gemeinschaft. Und wir sind auch eingeladen, nicht nur in den Sieg Christi, sondern wir sind ja, das ist die andere Seite der Medaille, auch eingeladen in das Leiden Christi. Mist, das Kleingedruckte hätten wir mal lesen müssen. Aber Jesus geht uns voran und Jesus ist treu. Er hat seine Treue bewiesen, als er für uns am Kreuz gestorben ist. Hat seine Treue bewiesen, sich hinzugeben, seinen eigenen Willen dem Willen des Vaters unterzuordnen und sich hinzugeben für uns. Und es ist auch seine Treue, dann zu sagen, ich bin euer Tröster. Selbst wenn ich wieder beim Vater bin, da gibt's einen, den schicke ich euch. Es ist seine Treue, uns den Heiligen Geist zuzusprechen. Und es ist seine Treue, die uns einander schenkt. Dass wir als Gemeinschaft miteinander unterwegs sein können, ist ein Geheimnis, das der Heilige Geist freisetzt. Ein Geheimnis, das der Tod Christi uns geschenkt hat. Miteinander hier zu stehen und zu sagen, wir gehören zusammen, weil Christus uns zusammenstellt, weil er uns zu einem Leib formt, zu einem Organismus. Das ist ein Geheimnis und das ist ein Geschenk. Und ich möchte dich einladen, wenn wir heute das Abendmahl feiern, dir dessen bewusst zu werden, du bist Teil eines Organismus. Du bist Teil einer Familie, weil Jesus dich dazu einlädt. Du bist Teil einer Erbengemeinschaft, weil Jesus dich dazu einlädt.